Die Schicht von Kaniske war sehr gut dargestellt, also Inhalt. Und in diesem Sinne werde ich mich kaum beziehen auf alles Kommentar auf Kaniske, dieser Text selbst, sondern ich versuche, das, was ich gesagt habe, ein bisschen zu kontextualisieren, ein bisschen rumherum, also im Kontext was erzählen. Diese Schrift hat eine große Bedeutung für die Kunstgeschichte aus einem einfachen Grund, weil er geschichtlich gesehen die erste Schrift eines modernistischen, avantgardistischen Künstlers mit einem großen kulturpolitischen, philosophischen Beruf aufgefasst als eine Rechtfertigung der eigenen Kunstpraxis. Man muss ja einfach sehen, wie die Kunstpraxis und wie das Schreiben über die Kunst und das Verhältnis zwischen Kunst und Diskurs funktioniert haben früher. Wenn ich früher sage, ignoriere ich zunächst einmal sicherlich die Renaissance, weil in der Renaissancezeit haben wir vergleichbare Phänomene. Allerdings im 18. und 19. Jahrhundert, und das soll man sehen als Hintergrund für diese Schrift, sah es so aus, und jetzt kommt es, glaube ich, zurück, dass die Funktion des Künstlers darin bestand, Dinge zu produzieren und zu zeigen, anzubieten auf dem Markt oder in den großen Salons oder Connoisseurs, ja, und der Künstler war grundsätzlich stumm. Ja. Auch wenn die Künstler sich politisch engagiert haben, direkt oder indirekt, wie etwa in Frankreich ab und zu David oder dann noch Courbet, dann ging es um das politische Engagement eines Künstlers, der sich schon als Künstler etabliert hat oder im Begriff war, sich als solches zu etablieren. Es ging nicht um einen Diskurs, aufgefasst speziell als eine Selbstrechtfertigungsschrift. Das heißt, ein Ansatz, der sozusagen der Schrift, das speziell dafür verfasst wurde, um in der öffentlichen Meinung mit diskursiven Mitteln zu bestehen. Sondern das funktionierte so, dass der Künstler, wie heute die meisten deutschen Künstler, glaube ich, hielten es für edel und angemessen zu schweigen, und andere reden zu lassen über ihre Kunst. Wobei dieses Reden über die Kunst ein Telos hatte, ganz anders als der Telos von diesem Text, nämlich das Ziel des Diskurses war, ein Urteil darüber zu begründen, ob ein Kunstwerk gut ist oder schlecht. Also die Funktion des Kritikers und des Analytikers, des Konvoisseurs, Raskin ist ein gutes Beispiel, das ist ein Bild, auch frühere Texte von Baudelaire sind so aufgebaut. Eigentlich Baudelaire war der Erste, der mit dieser Tradition gebrochen hat und versucht hat, sozusagen im Namen eines Künstlers sozusagen rechtfertigen Schritt zu schaffen. Deswegen ist es ja auch berühmt geworden, es ist ja ein Muster des modernen Lebens. Aber im Allgemeinen ging es darum, dass der Kunstkritiker oder Kunstschreibende befand sich auf der Seite des Publikums, nicht auf der Seite des Künstlers. Er war sozusagen ein prominenter und exemplarischer Beobachter. Diderot, ja, hat das etabliert, eigentlich ursprünglich im französischen Tradition oder ansonsten, der sozusagen durch die Galerie alle möglichen Bilder geht. Etwas fällt ihm auf als bedeutend oder relevant oder ästhetisch wertvoll. Er begründet sein Urteil in der Hoffnung, in der Annahme, dass dieses Urteil auch von anderen akzeptiert wird. Darüber spricht auch Kant, ja, dass ästhetische Urteile sind keine einfachen Geschmacksurteile, weil sie mit einer möglichen oder sogar wahrscheinlichen Zustimmung der anderen rechnen. Sie werden von Habakkuk so aufgefasst. Und das ist im Grunde eine treffliche Bezeichnung einer normativen kritischen Strategie, wie sie von Diderot praktiziert worden war. Das heißt, ein Spaziergänger durch die Galerie, der dann zum Ziel hat, dieser Spaziergang hat zum Ziel, schlechte und gute Bilder auszumachen. Ja, so typische Rezension damals gezeigt, waren wunderbare Bilder und wie hat man gewagt, solche furchtbar schlechte Bilder aufzuzeigen und sozusagen die Sensibilität des Betrachters zu beleidigen. Und dann gab es ja seine Mitte, die blieb weitgehend unerwähnt. Das war der typische Diskurs damaliger Zeit. Das heißt, Schreibende als bessere Beobachter. Die Situation, in der sich Kandinsky befand, ein bisschen erinnert sich seine Schritte an Baudelaire, ist eine ganz andere. Er will nicht sagen, dass seine Kunst von außen gesehen ästhetisch wertvoll ist, wenn man diese Kunst mit anderen Kunstwerken vergleicht, sondern er will die Gründe darlegen, warum es seine Kunst so macht und nicht anders. Ja, das heißt, er argumentiert als Begründer, als diskursive Begründung seines eigenen Tuns. Das hat seinen so einen Eindruck gemacht, auch sehr viele, besonders in Deutschland, dass Kommentarbedürftigkeit der modernen Kunst, ja, und zwar von Arnold Gehlen, sogar, und zwar im Grunde bezieht sich die ganze Schrift von Gehlen auf diese Arbeit von Kandinsky, Kommentarbedürftigkeit der Kunst wurde von Gehlen als sozusagen das Merkmal der Moderne überhaupt aufgefasst. Und zwar die Position von Gehlen bestand darin, dass er gesagt hat, das moderne Kunstwerk ist nicht das Kunstwerk selbst, also nicht die Malerei zum Beispiel, sondern dieses Kunstwerk plus die Begründung des Autors, warum er das so gemacht hat und nicht anders. Ja, bis zu einem gewissen Grad ist es auch richtig, weil wenn man sich fragt, was ist eine Waschmaschine? Eine Waschmaschine ist ein ästhetischer Gegenstand, also Waschmaschine selbst, plus eine Bedienungseinleitung. Das heißt eine Erklärung, warum diese Waschmaschine so aussieht, wie sie aussieht und wie sie benutzt wird. Das, was Kandinsky geschrieben hat, ist so eine Bedienungsanleitung zu einer Waschmaschine. Es ist eine Erklärung erstens, warum seine Bilder so aussehen, wie sie aussehen, unabhängig davon, was man darüber denkt. Und zweitens, was ist der richtige Umgang seitens des Zuschauers mit diesen Bildern aus der Position des Produzenten, ja, aus der Position von Kandinsky. Sicherlich kann man diese Bilder auch anders benutzen. Man kann sie zum Beispiel verbrennen oder man kann sie überhaupt als Quatsch oder irgendwelche Achtung. Man kann unterschiedlich mit diesen Bildern umgehen. Aber Kandinsky hat einen bestimmten Umgang, so wie der Hersteller der Waschmaschine, einen bestimmten Umgang in Sicht und den beschreibt er. Das heißt, wenn Kandinsky auf der einen Seite über das Spirituelle und so weiter spricht, also das Geistige, auf der anderen Seite bezeugt sein Vorgehen von einer unglaublichen Modernität, weil er noch einmal und dezidiert das künstlerische Werk als ein technischer Gegenstand, als eine Maschine begreift, ja? Die nicht einfach da als Gegenstand der Betrachtung hängt oder liegt oder steht, sondern nach bestimmten Regeln, die auch explizit gemacht werden können, hergestellt ist und auf eine gewisse Weise gebraucht werden soll. Ja. Diese Reinterpretation der Funktion des Kunstwerks in der Moderne, in der modernen Kultur, hat einen immensen Einfluss gemacht auf alle anderen Künstler damaliger Zeit, auch wenn sie mit Theorie von Kandinsky sicherlich nicht übereinstimmt haben. Aber viele waren zutiefst beeinflusst, vor allem im Westen. Sicherlich, man meinte lange Zeit, dass im Westen, aber nicht in Russland. Das war die Schulmeinung vor so langer Zeit, weil der Text wurde erschienen auf Deutsch und Nina Kandinsky, die Witwe von Kandinsky, hat gedacht, es gibt kein russisches Manuskript, hat diesen Text übersetzt und ich halte sozusagen die erste Ausgabe 1967, die russische Ausgabe. Das war aber nicht der Fall, sondern es gab ein russisches Manuskript, noch früher geschrieben als die deutsche Version, also 1909, nicht 1910, also 1909. Und ich habe schon gesagt, dass Rodchenko war Assistent von Kandinsky, hat auch andere Künstler gekannt und er hat dieses Manuskript vervielfältigt und zirkulieren lassen in Russland. Und Malevich und alle haben das gelesen. Das heißt, Malevich hat es sehr früh gelesen, schon, glaube ich, in 1909. Das heißt, seine Rechtfertigungsschrift, und zwar seine ganze 5 oder 6 Bände, ja, das Selbstrechtfertigung und so weiter, das sind auch Ergebnisse, ja, war diese Lektüre. Das muss man nicht übersehen, dass Kandinsky so ein Modell geschaffen hat, das sehr, sehr lange getragen hat, bis Beuys und viel weiter. Beuys ist ein, für Beuys was der hervorgeht. Deswegen ist es nicht uninteressant, einfach die Konstellation, deswegen wollte ich hier über Kontext was sagen, über die Konstellation erzählen, aus der heraus, für die, die es nicht kennen, aus der heraus diese Schicht entstanden ist. Kandinsky war, das muss man nicht übersehen, von seiner Bildung Rechtsanwalt. Ja. Er war ein Rechtsanwalt und zwar spezialisiert auf Immobilienrecht, würde man heute sagen. Er hat 2 Bücher geschrieben über die Verteilungsstrategie und die Rechtsfragen, die entstehen bei der entstanden sind und bei der Verteilung der großen Anwesen unter den Bauern in 60er, 70er Jahren. Er war Sozialist, er war ein Liberal. Wenn er engagiert für die Rechte des Volkes, er hat auch prozessiert für diese oder jene Bauern und gegen diese oder jene Landbesitzer. Er war also aktiver, politisch engagierter Linke. Liberale. Ja. Das heißt, wenn er beschreibt, als typischen Menschen unserer Zeit, ja, der in der Mitte der Pyramide sich befindet, das ist eine komplette Selbstbeschreibung. Er beschreibt keine Menschenmasse, sondern er beschreibt sich selbst, wie er war, so ungefähr 10 oder 15 Jahre, bevor er dieses Buch geschrieben hat. Dazu muss man sagen, dass er kam aus einer der reichsten Familien Russlands, Familie Kaschevnikow, die mein Seminar über Kozhev, Alexander Kozhev, besucht haben, wissen, dass Alexander Kozhev sein Neffe war, der eben die französische Philosophie umgekämpft hat. Sein Schüler war Bataille und Lacan und viele andere. Also Familie mit philosophischen und künstlerischen Interessen, mit großen Kunstsammlungen und sozusagen Hauptstock ihres Reichtums waren große диамантным, что ли, бензобином. Und so hat Kandinsky viele Interessen und viele Bekannte auch in Künstlerkreisen, vor allem in Musikkreisen, in Skriabin und so weiter. Und er hat auch gerne physikalische Literatur gelesen, also die Literatur über die moderne Physik. Und was er gelesen hat, er hat Ernst Mach gelesen. Und zwar Ernst Mach ist ein Autor, ein Philosoph und ein Physiker und Mathematiker, den man sich, wenn ich erinnert heute, ein aus Wien, der allerdings ist bekannt für diejenigen, die Philosophiegeschichte kennen, als Begründer der Wiener Schule, also von Carnap bis Wittgenstein, alle bekannten Repräsentanten von Wiener Schule waren seine Schüler. Mach selber hat sich zu Buddhismus bekehrt und hat gedacht, dass es keine Materie gibt. Also die Materie ist eine Illusion, also radikaler Kantianismus. Ja? Er wollte Kant weitertragen. Ja? Sondern, dass die ganze sichtbare Welt nur besteht aus Formen und Farben. Sonst gibt es ja gar nichts. Sonst gibt es ja überhaupt keine Materie. Die Vorstellung, dass es etwas außer Form und Form gibt, gebrandmarkte als naive Vorstellung, die mit Realität nichts zu tun haben, als Hirngespinste, die nur ungebildete Menschen mit fetischistischen Neigungen sich vorstellen können. Im Grunde ist es nur so, dass wir Farben und Formen wahrnehmen, und dann sie synthetisieren in bestimmte Bilder. Jenseits dieser Bilder gibt es ja rein gar nichts. Ja? Alle Theorien von Physik und so weiter sind einfach falsch. Kandinsky war sehr beeindruckt von dieser Theorie, war aber unsicher, ob man daran glauben soll oder nicht, bis er von Einstein gehört habe. Und dann hat er seiner Schwester geschrieben einen berühmten Brief: Gerade habe ich Einstein gelesen und habe mich entschieden, zum Künstler zu werden. Und zwar war er eben ein konsequenter Mensch und er ist zum Schluss gekommen, der Direktor auch, dass es keinen Sinn gibt, über Landprobleme zu oder materielle Probleme sich zu kümmern als Rechtsanwalt, weil es keine Materie gibt im ontologischen Sinne. Zwar denken die Leute, dass es sie gibt, ja, und es gibt Land und Bauern und so weiter, de facto gibt es sie nicht, sondern sie sind alle Kombinationen von Farben und Formen. Und das bedeutet, dass wenn man sich ernsthaft mit der Welt auseinandersetzen will, was er eigentlich wollte, von Anfang an, als ernsthafter Mensch, dann muss man sich nur mit Farben und Formen auseinandersetzen, das heißt umlernen, Rechtspraxis abgeben und zum Künstler werden. Das hat er auch gemacht. Als er ungefähr 40 war, hat er seine Praxis aufgegeben, sein Haus seiner Schwester geschenkt, wie später Wittgenstein, und ist ziemlich mittellos nach München ausgewandert, obwohl er sogar keine Wohnung hatte und übernachtet hat im englischen Garten. Bedroht von der Polizei. Nicht uninteressant ist, dass er eben nach München gegangen ist. Er ist nach München gegangen, erstens weil er Deutsch relativ gut konnte, aber vor allem konnte er sicherlich viel besser Französisch. Also er kam nach München, um nicht nach Paris zu gehen. Die Russen nämlich haben damals die besten und die größten Sammlungen der französischen Malerei, vor allem von Matisse und Picasso. Und ihm war die Entwicklung in Frankreich und Paris gut vertraut und er mochte diese Entwicklung gar nicht, weil er gedacht hat, dass das, was er gesehen hat als Möglichkeit für die Malerei, und da kommt diese Figur der Suprematie, das heißt zu führen, Wissenschaft oder zu führenden Beschäftigten in der Welt zu werden, Das, dieses Versprechen wird dort nicht eingelöst. Weil die Franzosen verstehen nicht, dass die Welt nicht gibt. Ja, sie sind nach wie vor Gefangene eines Materialismus und sie verstehen nicht, dass sie nicht Bilder malen, sondern sie schaffen die Wirklichkeit selbst, weil die Wirklichkeit selbst ist nichts anderes als ein Bild. Nur wenn man versteht, dass es außer Bilder nichts mehr gibt, bekommt die Beschäftigung des Künstlers einen Sinn, adäquaten Sinn. Und um dem nachzugehen, muss man weg von der französischen Schule. Aus diesem oder jenem praktischen Grund bietet es sich eben München als eine Möglichkeit. Er wollte auf jeden Fall aus Russland weg, um sozusagen alle seine alten Kontakte abzubrechen und völlig neu zu machen. Aber nachdem er sich ein bisschen entwickelt hat, in die Richtung, die uns gezeigt worden war, hat er sich angefreundet mit Franz Marc und vielen anderen und hat organisiert diese Blaureiter. Ja? Zunächst einmal die Zeitschrift und dann die Gruppe. Es ist nicht interessant zu beobachten, dass er sofort angefangen hat, mit Geldfragen, organisatorischen Fragen zu beschäftigen. Die ganze Management der Blaureiter-Gruppe wurde von Kandinsky gemacht, er hat alle Verträge, alle finanzielle, die ganze finanzielle verträgliche, so praktische Seite organisiert und galt in der Zeit als der beste Impresario der europäischen Avantgarde. Auch die Dadaisten, die Schwitters und so weiter haben ihn gefragt, einen Rat und sozusagen finanzielle und praktische Fragen. Also er war sozusagen Guru der praktischen Durchsetzung. Ja. Der Avantgarde in Deutschland. Und eben um, er wollte die Avantgarde durchsetzen. Ja, er war nicht jemand, der nur malt und wartet, bis sozusagen jemand kommt und ein Urteil darüber fällt. Er wollte die Avantgarde durchsetzen. Er wollte den Sieg. Er wollte den Erfolg. Er gab sehr viele Interviews und benutzte auch die Presse ganz geschickt. Und diese Schrift wurde verfasst, um dieser Erfolg zu gewährleisten. Das heißt, es ist ein Plädoyer. Ja, im Grunde das Buch ist von einem Rechtsanwalt geschrieben. Ja, ein Plädoyer für eine bestimmte gesellschaftliche Praxis schreibt und diese Praxis im richtigen Licht darstellt. Eine Linie, theoretische Linie, habe ich nachgezeichnet, aus der der Text selbst entsteht. Das ist diese Vorstellung, dass die Welt ist nichts anderes als Bild. Diese Vorstellung war nicht nur eine neokantianische, aber auch die theosophische. Theosophie entstand durch Zusammenarbeit von 2, 3, 4 Menschen in Moskau und London, hat sich sehr schnell verbreitet. Und fast alle, die relativ früh angefangen haben, abstrakt zu malen, waren Mitglieder der theosophischen Gesellschaft, inklusive Mondrian, inklusive einige Schweden und so weiter. Es gibt, ich glaube, in Den Haag wurde eine Ausstellung gemacht vor 10 oder 15 Jahren, Spiritual Art, wo die ersten abstrakten Bilder und ihr Ursprung aus der theosophischen Bewegung dokumentiert wurde. Wichtigste Quelle war ein Vokabular, so ein Buch, da ich wirklich Ihnen nahelege, mal zu beschaffen, dass ich glaube, man kann, also wenn Sie dafür interessieren, man kann das finden, was es sozusagen eine große Kuriosität ist, aber gleichzeitig irgendwie nicht interessant. Das ist ein Buch von Blavatsky eben und Ledbetter, so eine englische Spezialistin in diesem Bereich, zur Entschlüsselung der Auras. Es ist ein riesiges Vokabular von Farben und Formen. Also wenn ich fähig bin, die Seele andere Menschen zu sehen, dann nach der theosophischen Tradition präsentiert sich als Aura. Ein Begriff, der gerade in diesem Sinn dann von Benjamin in seinem berühmten Text über die mechanische Evolutionbarkeit oder technische Evolutionbarkeit benutzt worden ist. Und diese Aura besteht aus bestimmten Formen und Farben. Und es gibt hunderte und hunderte Muster. Also welche Formen und Farbenkombinationen, welche Informationen vermitteln über die Beschaffenheit, innere Beschaffenheit der Menschen. Und da ist der von Typ melancholischer Natur von schlechter Nachricht getroffen. Es ist nicht und dann cholerischer Natur von guter Nachricht. Also es gibt auch Situationen, es gibt Zustände. Das Buch ist sehr interessant zu lesen, ist sehr reichhaltig, auch psychologisch interessant. Und ist so ein Vokabular. Ja? Dieses Buch kann man leicht wiedererkennen. Ja? Nicht nur in der Schrift von Kandinsky, sondern seinen Bildern. Ja? Er benutzt sehr massiv Formen und Farbenkonventionen, wie sie in diesem Buch beschrieben worden sind. Also das ist der eine Quelle. Der andere Quelle, die wichtiger und wichtiger wird für ihn mit der Zeit und zentrale Bedeutung bekommt in der Schrift, ist eine Bekanntschaft, also genauso wie für Adorno, ist eine Bekanntschaft mit Schönberg. Es gibt einen Briefwechsel mit Schönberg. Er war nicht nur von Schönberg absolut fasziniert und von seinen Theorien, sondern Schönberg war für ihn auch jemand, der ihn aufmerksam gemacht hat auf eine zweite Wiener Schule. Es ist halt sozusagen Kandinskys Konvention aus zwei Wiener Schulen. Also intellektuell gesehen. Zweite Wiener Schule, nämlich die Psychoanalyse. Und die Psychoanalyse als solche war für Kandinsky absolut irrelevant. Ja? Er hat eigentlich nicht geglaubt, dass also Oedipus-Komplex und solche Geschichten, er war zu aufgeklärt, um das wirklich zu glauben. Aber was für ihn interessant war, ist, was Schönberg aus Freud gemacht hat. Nämlich, wir haben schon gehört, als wir in einem anderen Seminar in Adorno da waren, dass Schönberg die Konzeption von Freud auf die Musik übertragen hat. Und zwar in dem Sinne, dass er sie gefragt hat, gibt oder nicht so etwas wie ein musikalisches Unbewusstes. Kann man sagen, dass das Musikstück auch eine unbewusste Dimension hat, so wie der Mensch? Und das ist ganz klar, dass er sagt, ja, so etwas muss es geben und kann es geben, gibt es tatsächlich. Und zwar ist es so, dass wenn man den Regeln der Harmonie folgt, wie sie diese Regeln sich herausgebildet haben in der Geschichte der Musik, dann führt es dazu, dass man zwar den harmonischen Klang wahrnimmt, aber einzelne Töne, die Teile dieses harmonischen Klanges ausbilden, nicht wahrnimmt. Und diese bilden aber das Unbewusste des Werks. Ja? Das heißt, das Unbewusste des Werks, des musikalischen Stücks, wird von Schönberg definiert. Und das ist sehr, sehr wichtig, ja, auch für Adorno und für Grinberg und viele andere. Als das, was man zwar vorhanden ist im Kunstwerk, aber aus strukturellen Gründen nicht wahrnehmbar. Es ist nicht so, dass man als Wahrnehmender das übersieht, weil man unachtsam ist. Nein, sondern das Werk ist so strukturiert, dass man diese Töne übersieht. Damit sie wahrgenommen werden könnten, muss man diese harmonische Regel zerstören und stattdessen Dissonanzen einführen. Wenn man Dissonanzen statt Harmonien einführt, dann führt das dazu, dass jeder einzelne Ton durch diese Dissonanz hörbar wird. Und auf diese Weise führt man in das Unbewusste der Musik ein. Diese Idee hatte eine extrem zündende Wirkung gehabt bei Kandinsky. Er hat nämlich sofort die Vorstellung, dass es genauso in der Malerei vorgeht. Das heißt, wenn man sieht, sagen wir, ein Pferd auf der Wiese, dann meint man, dass sozusagen, man hat schon verstanden, was man gesehen hat. Es gibt eine schöne Beschreibung in diesem Buch, eine typische Ausstellung. Die Beschreibung kann man als heutige Ausstellung sicherlich erweitern. Also man geht durch die Ausstellung und das ist ein Porträt von Herrn M. Im Sessel und dann fliegende Gänse und dann eine Dame im roten Kleid und dann, ich weiß nicht, eben Kühe auf der Wiese. Das heißt, man sieht ein Sujet, dann noch ein Sujet, noch ein Sujet, noch ein Sujet. Allerdings ist es so, dass einige Bilder scheinen interessant zu sein und ziehen an, andere Bilder aber bleiben gleichgültig. Dann stellt sich die Frage Kandinsky, warum eigentlich? Interessieren wir uns für Gänse nicht? Interessieren Sie für Herrn M. nicht? Interessieren wir uns für Dame im roten Kleid auch nicht. Alles, was wir sehen in der Kunst, ist grundsätzlich für uns uninteressant. Wir interessieren überhaupt für kein Sujet. Wir registrieren zwar dieses Sujet, aber wir sind diesen Sujets gegenüber total gleichgültig. Und zwar, die sind alle für uns gleich. Die Frage, warum finden wir ein Bild hübsch und anziehend, und andere Bild nicht hübsch und nicht anziehen, wobei beide Bilder uns völlig egal sind. Ja? Von allen Seiten gesehen. Die Antwort ist, weil diese Bilder eine unbewusste Wirkung auf uns haben. Und zwar einige abstoßende und andere anziehende. Und zwar nicht aufgrund dessen, was dort abgebildet ist, sondern allein aufgrund dessen, wie von uns übersehene auratische Elemente des Bildes, das heißt reine Farb- und Formkombinationen, auf unser Unbewusstes wirken. Das heißt, wir sind angezogen oder abgestoßen in Bezug auf ein bestimmtes Bild, ohne überhaupt reflektieren zu können, ja, unter normalen Bedingungen, warum wir sind. In diesem Sinne ist sozusagen, hat sich verstanden Kandinsky als Freud der Malerei. Das heißt, als jemand, der durch ein Kunstgriff Materie des Bildes freilegt, diese Kombinationen explizit macht und auf diese Weise eine Lektüre des Unbewussten eines Bildes in expliziter Form erlaubt. Ja, so wie etwa Freud erklärt, dass, gibt es anständige Beispiele, ich glaube nicht, aber auf jeden Fall, wir angezogen sind oder angestoßen sind von allen Gegenständen in der Welt, weil diese Gegenstände uns diese oder jene sexuelle Organe erinnern. Und entweder sind wir davon angezogen und davon abgestoßen. Das heißt, allein die Form und assoziative Wirkung dieser Gegenstände und nicht der Sinn dieser Gegenstände selbst regulieren unser affektives Verhalten in Bezug auf diese Dinge. Genauso macht so eine Psychoanalyse, aber ohne sexuelle Overtone, Kandinsky, indem er sagt, wir sind abgestoßen oder angezogen, unbewusst, jenseits des Sujets. Und an vielen Stellen sagt er, dass dieses Buch und seine eigenen Bilder sollen eigentlich nicht als Bilder verstanden werden, das ist nicht interessant. Sie sollen nicht verstanden werden als autonome Bilder, die neben anderen Bildern hängen, sondern als Einführungstexte, ja, oder Einführungsbilder in die Lektüre eines jeden vorhandenen Bildes. Er sagt, wenn man sozusagen eine gewisse Erfahrung mit meinen Bildern hat, sieht man alle Bilder als abstrakt. Ja, man sieht Rembrandt oder Leonardo da Vinci, aber man sieht nicht mehr dort, was da abgebildet ist. Das ist eine Dame oder was auch immer. Ja. Sondern man sieht nur Farben und nur Formen und nur Linien. Und versteht dann, wie dieses Bild eigentlich funktioniert, als ein Gegenstand und nicht als das, was dieses nicht als Darstellungsmittel. Wir sehen also, dass im Grunde Kandinsky auch wiederum nichts anderes will, als das Medium explizit zu machen. Allerdings versteht er das Medium nicht wie eine schlicht und einfach eine Leinwand, ja, nicht wahr? Wie Grünberg das Medium versteht, also nicht positivistisch-materialistisch, sondern ein bisschen im Sinne von Derrida und vielen anderen Autoren der späteren Zeit, für ihn ist das Medium das Unbewusste. Ja, das Unbewusste als ein selektives System, das quasi mechanisch und quasi pragmatisch manipuliert werden kann. Sie haben darüber gesagt. Übrigens, dieses Thema des unbewussten Manipulierens durch die direkte Wirkung auf die mediale Seite des anderen, das war sehr populär in Deutschland in der Zeit. Ich möchte Sie nur erinnern an die Filme von Caligari-Serie, ja, von Lang. Ja. Im Grunde geht es um eine Figur wie Freud oder Kandinsky, jemand, der sozusagen an das Mediale der anderen Menschen appelliert und sie jenseits und der Ausschaltung ihres Bewusstseins sozusagen beeinflusst und lenkt. Ja, das ist der 10. 20. Jahre in allen Bereichen der Kunst, sei es Film, sei es Musik, sei es Malerei oder Psychologie, sie wurden alle besessen von diesem Traum, sozusagen der Zuschauer, der Betrachter unter Kontrolle zu stellen. Ästhetische Distanz, die der Betrachter trennt vom Kunstwerk auszustalten. Die Dominanz des Betrachters über den Künstler zu beenden, sodass der Betrachter sagt, ach, das gefällt mir. Stattdessen den Betrachter in das Kunstwerk einzuschließen, den Betrachter zu bewältigen und ihn auf eine von ihm für ihn selbst unerklärbare Weise zu kontrollieren und zu manipulieren. Also es ist eine riesige Macht, ja, ich mache Machtphantasma. Dieses Machtphantasma ist sozusagen auch tief verbunden mit dieser Art von Analyse. Ich habe in einem anderen Zusammenhang das schon erzählt, aber wiederhole mich noch einmal. Die Geschichte aus der Barcelona, ja, in der Zeit des Bürgerkrieges, als Barcelona unter der republikanischen Verwaltung war, und da wurde ein Gefängnis eingerichtet für die gefangen genommenen Faschisten. Und der Leiter dieses Gefängnisses war ein Schüler von André Breton und ein Bewunderer dieser Schrift von Kandinsky. Und er hat diese ganze innere Raum des Gefängnisses entsprechend dieser Schrift bemalen lassen. In der Form, die absolut wie Kandinsky-Formen aussehen, aber nur in Violett und sonstigen Farben, so dass das verstörende und verunsichernde Wirkung auf die faschistischen Gefangenen machen sollte, damit sie sich bei der Verhören gefügig zeigen. Es gibt eine Rekonstruktion dieses Gefängnisses, und das kann man in Barcelona anschauen. Das bedeutet, dass in der Auseinandersetzung damaliger Zeit hat man damals besser als heute diese manipulierende, aggressive und machtbesessene Seite der Avantgarde erkannt. Vielleicht als letzter Stich noch ein Projekt. Ich weiß nicht, ob Sie kennen Common Melamed, so zwei russische Künstler, die vor allem aktiv waren 70er, 80er Jahre in New York. Und sie haben dort ein Projekt gemacht, nämlich sie haben unter der Mitarbeit von großen Agenturen die statistische Erhebung und Meinungsforschung machen, in verschiedenen Ländern, unter verschiedenen Bevölkerungsgruppen ermitteln lassen, welche Farben und Formen die Bevölkerung tatsächlich vorzieht. Ein riesiges Projekt, sie haben auch entsprechende Bilder gemalt, dieser Erhebung. Painting by Numbers heißt das, und das gibt einem schon gefallen. Es ist absolut von kommerziellen Firmen ganz korrekt gemacht. Und es hat sich herausgestellt, dass überall auf der Welt mit einer Ausnahme, nämlich Türkei, es ist nicht interessant, dort zieht man vor die weiße Farbe, das ist sozusagen byzantinische, also byzantinische suprematistische Erbe. In absolut allen Ländern, in Amerika, Russland, China und so weiter, 80% der Bevölkerung ziehen tiefblau vor, eben was du beschreibst, Kandinsky, die Wirkung. Zweite Farbe grün. Und was man am meisten hasst, das sind Orange. Und von den Formen und Farben, alle wollten Landschaft, entweder mit Meer oder mit See, so kleine See, entweder mythologische Figur oder ein mythologisches Tier, nur die Russen wollten einen Heiligen. Und Kinder, zwei oder drei. Ja? Und es gibt ziemlich witzige Bilder, die kommen meine Damen. Also man assoziiert ein gutes Bild mit einem Spaziergang mit Familie und bei dem man einen Heiligen oder einen mythischen Gestalt trifft, am Rande des Wassers. Ja? So ein Wasserrand. Gut, damit sind wir am Ende dieser Zeit. Noch einmal danke. Wir machen eine Unterbrechung für eine halbe Stunde. Und diejenigen, die sich abonniert haben für das Buch, haben die Chance, das Buch zu kriegen, ja? Wenn ich das richtig verstehe. Also ich versuche das auszupacken, aber dann bleiben sie. Also